Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Josef in Ägypten, das ist immer noch unser Thema. Zuerst ein kurzer Rückblick. Weil Josef im Teenageralter von seinem Vater ständig bevorzugt wurde, hatten ihn seine älteren Brüder aus Neid in die Sklaverei nach Ägypten verkauft. Doch weil er sich mit Gottes Hilfe als ein guter Traumdeuter erweist, macht er am Hofe des Pharaos Karriere. Der Pharao hat in geheimnisvollen Bildern davon geträumt, dass 7 Jahre voller Überfluss und dann eine 7-jährige Hungersnot über Ägypten kommen werden. Um die Zeit der Hungersnot gut zu überstehen, schlägt Josef dem Pharao vor, in den ertragreichen Jahren riesige Getreidevorräte anzulegen. Über diesen Ratschlag ist der Pharao so begeistert, dass er Josef zum 2. Mann im Staate macht. Als dann die Hungersnot über Ägypten und andere Länder hereinbricht, öffnet Josef die Vorratshäuser und verkauft einen Teil des Getreides. Eines Tages tauchen bei ihm auch 10 seiner 11 Brüder auf. Sie erkennen ihn nicht und wundern sich, dass er sie genau nach ihrer Herkunft und den Familienverhältnissen ausfragt. Ganz besonders gern hätte Josef seinen jüngeren Bruder Benjamin wiedergesehen. Alle anderen Brüder waren nämlich streng genommen nur seine Halbbrüder. Benjamin dagegen stammte wie er von Rahel ab, der Lieblingsfrau ihres Vaters Jakob. Doch ausgerechnet Benjamin war bei ihrem Vater in Kanaan geblieben, denn er war für den alten Jakob sein Ein und Alles. Josef, der von seinen Brüdern immer noch nicht erkannt wird, beschuldigt sie, Spione zu sein. Um ihre redlichen Absichten unter Beweis zu stellen, sollen sie Simeon als Geisel in Ägypten zurücklassen und dann mit Benjamin wiederkommen. Den alten Jakob trifft fast der Schlag, als er die Geschichte hört. Erst als das gekaufte Getreide langsam zur Neige geht, gestattet er seinen Söhnen, ein 2. Mal nach Ägypten zu ziehen, mitsamt Benjamin. Bis zu diesem Punkt sind wir in der letzten Sendung gekommen, und genau hier steigen wir jetzt wieder ein, im 1. Buch Mose, Kapitel 43, Abvers 16. Ein 2. Mal machen sich Jakobs Söhne zu einem unbequemen Bittgang nach Ägypten auf. Einfach mal so ein paar Säcke Getreide kaufen, daran war in der Zeit der Hungersnot nicht zu denken. Der oberste Beamte des Pharaos hatte einen strengen Blick darauf, an wen die kostbaren Vorräte verkauft wurden. Schon bei ihrem ersten Besuch in Ägypten hatten sich die Söhne Jakobs vor diesem Mann in den Staub geworfen, um seine Gunst zu erlangen. Dass dieser Mann ihr Bruder Josef war, der vor über 20 Jahren genau davon geträumt hatte, dass sie sich einmal vor ihm verneigen werden, auf diese Idee kam niemand. Jetzt tauchen sie also ein 2. Mal bei ihm auf, diesmal gemeinsam mit Benjamin. Und mit einer Menge Geld, denn nach ihrem ersten Besuch in Ägypten hatten sie in ihrem Gepäck alles Geld wiedergefunden, das sie für das Getreide bezahlt hatten. Sie ahnten nicht, dass Josef dahinter steckte und wollen das Geld nun ehrlicherweise wieder zurückgeben. In Kapitel 43 wird ab Vers 16 berichtet: Als Josef sie sah mit Benjamin, sprach er zu seinem Haushalter: Führe diese Männer ins Haus und schlachte und richte zu, denn sie sollen zu Mittag mit mir essen. Und der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in Josefs Haus. Sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden, und sprachen: Wir sind hereingeführt um des Geldes willen, das wir in unseren Säcken das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen. Die Männer geraten richtig in Panik. Es kann doch nicht sein, so denken sie, dass uns dieser ägyptische Beamte von allerhöchstem Rang zu sich nach Hause einlädt und dass er uns dann auch noch eine üppige Mahlzeit auftafeln lässt. Der muss doch etwas Übles im Schilde führen. Als sie ihn das letzte Mal getroffen hatten, war er ganz anders zu ihnen gewesen, eher streng und abweisend. wie bei einem Verhör, hatten sie sich gefühlt. Der Grund ihrer Angst und Unsicherheit liegt aber noch ein Stück tiefer und hat mit ihrem schlechten Gewissen zu tun. Schon bei ihrem ersten Besuch war der Satz gefallen, nun wird Josefs Blut von uns gefordert. Die Tatsache, dass sie vor mehr als 20 Jahren ihren Bruder Josef für Bargeld verkauft hatten, belastet immer noch ihr Gewissen. Wahrscheinlich rechnen sie damit, dass Josef längst gestorben ist, denn Sklaven ist oft kein langes Leben vergönnt. Doch in dieser außergewöhnlichen Situation, im Haus dieses unbequemen Regierungsbeamten, fürchten sie nun, dass Gott ihnen ihr schändliches Verhalten heimzahlen könnte. Stellen Sie sich vor, Sie würden zu einem privaten Essen ins Bundeskanzleramt eingeladen. Was für eine Ehre, darauf könnten Sie wirklich stolz sein. Doch bei den 11 Brüdern, die bei dem Stellvertreter des Pharaos zu Gast sind, ruft jede Speise, die aufgetafelt wird, neue Ängste und neues Misstrauen hervor. Kurz auf den Punkt gebracht, Schuld verwandelt jede Freude in Trübsal. Schuld macht auch misstrauisch. Hinter jedem guten Wort eines anderen Menschen, hinter jeder guten Tat, vermutet man eine Falle, die sich plötzlich vor einem auftun könnte. Die 11 Brüder befürchten, dass sie wegen des Geldes, das sie nach ihrem ersten Besuch in ihrem Gepäck gefunden hatten, bestraft werden könnten. Vielleicht spekulieren sie sogar darüber, ob man sie zu Sklaven machen könnte. Als sie vor langer Zeit ihren Bruder Josef an vorüberziehende Händler verkauft hatten, da schreckte sie dieser Gedanke überhaupt nicht ab. Hören Sie nun die Verse 19 bis 22. Darum traten sie zu Josefs Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür und sprachen, »Mein Herr, wir sind das vorige Mal herabgezogen, Getreide zu kaufen, und als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack mit vollem Gewicht. Darum haben wir es wieder mit uns gebracht, haben auch anderes Geld mit uns hergebracht, Getreide zu kaufen. Wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat.« Auch das, was die Brüder hier tun, ist typisch für Menschen, die eine Schuld mit sich herumtragen und ein schlechtes Gewissen haben. Sie beginnen zu erklären, sich zu entschuldigen, versuchen, gut Wetter zu machen, und der andere wundert sich nur, was eigentlich los ist. Hinzu kommt noch, dass dieser Haushalter anscheinend durch seinen Dienstherrn Josef selbst etwas über Gott erfahren hat. Das kann man aus dem nächsten Vers schließen. Außerdem ist er möglicherweise darin eingeweiht, dass Josef seine Brüder längst erkannt hat und sie ein bisschen an der Nase herumführt. In den Versen 23 und 24 wird berichtet, er aber sprach, seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Euer Geld habe ich erhalten. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Futter. Gut, dass Simeon hier erwähnt wird, sonst hätten wir ihn womöglich ganz vergessen. Er musste beim ersten Besuch der Brüder in Ägypten als Geisel zurückbleiben. Die Bedingung damals lautete, bringt Benjamin hierher, dann wird Simeon wieder freigelassen. Diese Bedingung ist nun erfüllt und alle Brüder werden aufs Beste versorgt. Wieder einmal taucht hier der alte Brauch des Füßewaschens auf. Eine Wohltat nach einer langen Reise zu einer Zeit, als es noch keine Wander- oder Trekkingschuhe gab. Weiter ab Vers 25. Sie aber richteten das Geschenk zu, bis Josef mittags käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef ins Haus trat, brachten sie ihm das Geschenk ins Haus, das sie mitgebracht hatten, und fielen vor ihm nieder zur Erde. Sie erinnern sich, der alte Jakob hatte seinen Söhnen empfohlen, als Gastgeschenk ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln mitzunehmen, statt eines Fläschchen Parfums und einer Schachtel Pralinen. Alles bereiten sie sorgfältig vor, und als Josef ins Haus kommt, fallen sie erneut vor ihm nieder. Ein weiteres Mal geht damit der Traum in Erfüllung, mit dem Josef in jugendlichem Alter seine Brüder gegen sich aufgebracht hatte. Vers 27. Er aber grüßte sie freundlich und sprach, »Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet, lebt er noch?« Ich versuche mir vorzustellen, was in diesem Moment in den Köpfen der Beteiligten vor sich geht. Die ganze Situation ist ja in sich so widersprüchlich. Die ganze Zeit haben sich die Brüder ängstlich gefragt, was jetzt auf sie zukommen wird, und dann kommt die große Überraschung. Der Stellvertreter des Pharaos redet ganz freundlich mit ihnen und fragt sie nach dem Wohlbefinden ihres Vaters. Weiter ab Vers 28. Sie antworteten, es geht deinem Knechte, unserem Vater, gut, und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder. Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn, und sprach, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Der Anblick seines Bruders Benjamin, die anderen sind ja nur seine Halbbrüder, überwältigt Josef. Vielleicht hat er, um seine feuchten Augen zu erklären, zu den Männern schnell noch gesagt, »Entschuldigung, mir ist da grad was ins Auge geflogen.« Auf jeden Fall verschwindet er in Nullkommanichts in einem anderen Raum, um sich auszuweinen. Ungefähr 22 Jahre sind vergangen, seit Josef seinen Bruder Benjamin zum letzten Mal gesehen hat. Josef selbst muss um die 40 Jahre alt sein, und aus seinem kleinen Brüderchen ist inzwischen ein junger Mann geworden. In Vers 31 erfahren wir, was Josef macht, nachdem er die vermeintliche Fliege aus seinem Auge geholt hat. Und als er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach, legt die Speisen auf. Josefs Brüder kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was ist nur aus dem unfreundlichen ägyptischen Beamten von damals geworden? Jetzt lädt er sie auch noch zu einem wahren Festmahl ein. Ob er sich diesmal seinen Brüdern zu erkennen gibt? Die ganze Situation erinnert mich an eine Prophezeiung des alttestamentlichen Propheten Sacharja. So wie ich ihn verstehe, sagt er voraus, dass sich ein Gesandter Gottes eines Tages seinen Glaubensbrüdern zu erkennen geben wird. Sie werden ihn fragen, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Und er wird antworten, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Aufgrund dieser Aussage werden sie erkennen, wer diese Person ist, nämlich der Gesandte Gottes, der Messias, der Retter Jesus Christus. Er hatte ihnen Erlösung angeboten, wollte ihnen ewiges Leben schenken. Doch sie, seine eigenen Glaubensbrüder, also die Juden seiner Zeit, wollten sein Angebot nicht annehmen und brachten ihn sogar ans Kreuz. Doch eines Tages wird die Voraussage des Propheten Sacharja in Erfüllung gehen. Das heißt, viele Menschen aus dem Volk Israel werden Jesus als den verheißenen Messias erkennen und ihn annehmen. Was Josef lange Zeit vor Jesus Christus durchgemacht hat, ist in gewisser Weise damit vergleichbar. Er wurde von seinen Brüdern ebenfalls äußerst mies behandelt. Um Josef loszuwerden, hatten sie ihn in die Sklaverei geschickt. Jahre später treten sie ihm gegenüber und erkennen ihn nicht. Sie haben keinen blassen Schimmer davon, dass er durch seine hervorgehobene Position am Hofe des Pharaos die Macht haben wird, die ganze Großfamilie vor dem drohenden Hungertod zu retten. Erst wenn sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt, werden sie das alles erfassen können. Noch einmal zurück zur Ankündigung des Propheten Sacharja. Er ist sich sicher, dass das Volk Israel eines Tages noch einmal eine Chance bekommen wird, Jesus Christus als Messias anzunehmen. Für Christen ist das ein ganz wichtiger Grund, sich von jeglichem Antisemitismus fernzuhalten. Auch wenn manchem von uns die gegenwärtige israelische Politik nicht gefällt, auch wenn Israel manchmal den Eindruck erweckt, mit Blindheit geschlagen zu sein, wir haben dennoch kein Recht, gegen Israel und seine Menschen zu hetzen. Jesus war ein Jude, und obwohl er von seinen Glaubensbrüdern nicht gut behandelt wurde, hält er weiterhin zu ihnen und wird ihnen eine zweite Chance geben, ihn anzunehmen. In diese Familienangelegenheit, so möchte ich es mal ausdrücken, sollten wir uns wirklich nicht einmischen. Antisemitische Äußerungen sind für einen Christen nicht akzeptabel. Zurück zu unserem Bibeltext im 1. Mosebuch, Kapitel 43. Nachdem sich Josef kurz in einen anderen Raum verkrümelt hat, um ein paar Tränen der Rührung zu vergießen, kehrt er zu seinen Brüdern zurück und lädt sie zum Essen ein. Weiter ab Vers 32. Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Greuel für sie. Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Jugend. Darüber verwunderten sie sich untereinander, und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch, aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen, und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Allzu gern wüsste ich, was sich die Brüder angesichts all dieser Merkwürdigkeiten gedacht haben. Josef, der vermeintliche ägyptische Beamte, setzt sich mit den anderen Ägyptern nicht an einen Tisch. Nanu, ist er vielleicht gar kein Ägypter? Und dann bekommen die 11 Brüder genau in der Reihenfolge ihres Alters die Sitzplätze zugewiesen. Dass Benjamin der Jüngste ist, sieht man ihm vermutlich an, aber die anderen liegen altersmäßig teilweise doch sehr nah beieinander. Und dass Benjamin bei dem Essen regelrecht abgefüttert wird, ist zumindest auffällig. Aber wer weiß, vielleicht ist das wegen der Hungersnot für ihn die erste richtige Mahlzeit seit langem, und Josef hat Mitleid mit ihm. Hier im Bibeltext steht, und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Je länger das Festessen dauert, desto mehr verlieren die Brüder ihre Angst und achten auch nicht mehr auf die seltsamen Umstände. Jetzt wäre für Josef eigentlich der richtige Zeitpunkt gekommen, sich seinen Brüdern zu erkennen zu geben, zumal er ja selbst innerlich völlig aufgewühlt ist, seit er Benjamin wiedergesehen hat. Aber Josef hält sich zurück, will seine Brüder erneut auf die Probe stellen. Was sie ihm vor vielen Jahren angetan haben, als sie ihn als Sklaven nach Ägypten verkauften, so etwas soll nie wieder passieren. Deshalb plant er für sie eine harte Bewährungsprobe. In den ersten Versen von Kapitel 44 wird berichtet: Und Josef befahl seinem Haushalter und sprach: Fülle den Männern ihre Säcke mit Getreide, so viel sie fortbringen, und lege jedem sein Geld oben in seinen Sack. Und meinen silbernen Becher lege oben in des jüngsten Sack mit dem Gelde für das Getreide. Der tat, wie ihm Josef gesagt hatte. Am Morgen, als es Licht ward, ließen sie die Männer ziehen mit ihren Eseln. Als sie aber zur Stadt hinaus waren und noch nicht weit gekommen, sprach Josef zu seinem Haushalter: Auf, jage den Männern nach, und wenn du sie ereilst, so sprich zu ihnen: Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Warum habt ihr den silbernen Becher gestohlen? Ist das nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er wahrsagt? Ihr habt übel getan. Josef lässt die Männer am nächsten Morgen also aufbrechen in der Annahme, dass alles in schönster Ordnung sei. Dass jemand in Benjamins Reisegepäck einen silbernen Becher versteckt hat, davon ahnen sie nichts. Doch sie sind noch gar nicht lange unterwegs, da schickt ihnen Josef einen Bediensteten hinterher. Er soll sie einholen und behaupten, dass sie Josef bestohlen hätten. Weiter ab Vers 6. Und als er sie ereilte, redete er mit ihnen diese Worte. Sie antworteten ihm: Warum redet mein Herr solche Worte? Es sei ferne von deinen Knechten, solches zu tun. 3 Verse zuvor war davon die Rede, dass Josef den silbernen Becher als Trinkgefäß verwendet, aber auch daraus wahrsagt. Bei dem Begriff Wahrsagen geht bei vielen Christen gleich die rote Warnlampe an. Doch Josef bekam ja tatsächlich von Gott die Gabe, Träume zu deuten, also wahrzusagen. Ob er dafür manchmal auch diesen silbernen Becher verwendete, mag dahingestellt sein. Vielleicht wollte er damit auch nur den angeblich großen Wert dieses Bechers hervorstellen, damit sein Plan, die Brüder einzuschüchtern, funktionierte. Noch eine Bemerkung zum Thema Traumdeutung und Wahrsagen. Gott hat in der Vergangenheit einzelnen Menschen diese Gaben gegeben, weil es Gottes Wort noch nicht in geschriebener Form gab. Heute sollten wir es tunlichst unterlassen, zu einer Wahrsagerin zu gehen oder Horoskope zu lesen. Was wir über Gott und über seine Pläne für unser Leben wissen müssen, das können wir der Bibel entnehmen. Allerdings berichten manche Missionare davon, dass Gott in ganz besonderen Situationen, zum Beispiel doch noch durch Träume, zu Menschen spricht. Und zwar dann, wenn es in einem Volk noch keine Bibel gibt oder die Menschen keinerlei Bezug dazu haben. Ihre Situation ist dann vergleichbar mit der Situation vieler Menschen im Alten Testament. Hören Sie nun aus Kapitel 44, die Verse 8 bis 13. Josefs Brüder haben sich also gerade auf den Heimweg gemacht, als sie vom Haushalter Josefs eingeholt werden und zu hören bekommen, ihr habt den silbernen Becher meines Herrn gestohlen. Sie streiten das mit gutem Gewissen ab und sagen, siehe, das Geld, das wir fanden oben in unseren Säcken, haben wir wiedergebracht zu dir aus dem Lande Kanaan. Wie sollten wir da aus deines Herrn Hause Silber oder Gold gestohlen haben? Bei wem es gefunden wird unter deinen Knechten, der sei des Todes, dazu wollen auch wir meines Herrn Sklaven sein. Er sprach, ja, es sei, wie ihr geredet habt. Bei wem es gefunden wird, der sei mein Sklave, ihr aber sollt frei sein. Und sie legten eilends ein jeder seinen Sack ab auf die Erde, und ein jeder tat seinen Sack auf. Und er suchte und fing an beim Ältesten bis hin zum Jüngsten. Da fand sich der Becher in Benjamins Sack. Da zerrissen sie ihre Kleider, und ein jeder belud seinen Esel, und sie zogen wieder in die Stadt. Sie zerrissen ihre Kleider, heißt es in Vers 13. Das war damals ein Zeichen höchster Verzweiflung. Aber sie kehrten gemeinsam in die Stadt zurück. Sie versuchten nicht, sich aus dem Staub zu machen und Benjamin als vermeintlich Schuldigen allein zu lassen. Bei Josef angekommen, fallen sie erneut vor ihm auf den Boden und glauben wohl kaum noch, dass die Geschichte diesmal gut ausgehen wird. Die Verse 14 und 15. Und Juda ging mit seinen Brüdern in Josefs Haus, denn er war noch dort, und sie fielen vor ihm nieder auf die Erde. Josef aber sprach zu ihnen, wie habt ihr das tun können? Wusstet ihr nicht, dass ein solcher Mann wie ich bin wahrsagen kann? Nun tritt Juda hervor und hält eine kurze Ansprache, die es wirklich in sich hat. Er versucht nicht, die Schuld kleinzureden oder auf andere zu schieben. Ganz im Gegenteil. Gleich werden wir noch miterleben, wie er sich schützend vor Benjamin stellt. Zunächst aber die Verse 16 und 17. Juda sprach, was sollen wir meinem Herrn sagen oder wie sollen wir reden und womit können wir uns rechtfertigen? Gott hat die Missetat deiner Knechte gefunden. Siehe, wir und der, bei dem der Becher gefunden ist, sind meines Herrn Sklaven. Er aber sprach, das sei ferne von mir, solches zu tun. Der, bei dem der Becher gefunden ist, soll mein Sklave sein. Ihr aber zieht hinauf mit Frieden zu eurem Vater. Josef, den die Brüder immer noch für einen ägyptischen Beamten halten, unterbreitet ihnen ein schier unglaubliches Angebot. Davon, dass der Missetäter sterben soll, ist überhaupt keine Rede mehr. Aber darüber hinaus bekommen die 10 unschuldigen Brüder die Möglichkeit, sich aus dem Staub zu machen. Nur Benjamin, der angebliche Dieb, soll bestraft werden, indem er als Sklave in Ägypten bleibt. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie die Brüder noch vor kurzer Zeit auf dieses Angebot reagiert hätten. Sie, die vor vielen Jahren Josef für Bargeld nach Ägypten verkauft hatten, sie hätten gewiss auch kein Problem damit gehabt, Benjamin dort zurückzulassen, wenn sie selbst dadurch dem Sklavendienst entkommen konnten. Doch jetzt lernen wir die Brüder, vor allem Juda, von einer ganz anderen Seite kennen. Juda erzählt den ägyptischen Beamten, also Josef, die ganze Geschichte, wie er und seine Brüder ein zweites Mal nach Ägypten aufbrechen wollten, um Getreide zu kaufen, dass sie Benjamin mitnehmen wollten, weil das ja die Bedingung gewesen war, um noch einmal vor den Stellvertreter des Pharaos vorgelassen zu werden. Weiter erzählt Juda, wie ihr Vater Jakob sie angefleht hat, Benjamin zu Hause zu lassen, und wie sie ihrem Vater angedroht hatten, sich ohne Benjamin nicht mehr auf den Weg nach Ägypten zu machen. Schließlich beendet Juda seine Rede mit dem Hinweis darauf, dass er sich für die sichere Rückkehr Benjamins sogar verbürgt habe. Diese Rede Judas können Sie in den Versen 18 bis 34 nachlesen. Zwei entscheidende Fragen tauchen an dieser Stelle auf. Die eine lautet: Wird Juda im Ernstfall tatsächlich für seinen Bruder Benjamin einspringen und als Sklave in Ägypten zurückbleiben? Und natürlich stellt sich die Frage, ob sich Josef seinen Brüdern nun endlich zu erkennen gibt. Josef bleibt inkognito, bleibt für seine Brüder der rätselhafte ägyptische Beamte, der sie mehrmals in die Enge treibt. Dass er sie sogar zwingt, Benjamin nach Ägypten zu bringen, obwohl der alte Jakob so sehr an ihm hängt, wirkt schon ziemlich unbarmherzig. Andererseits kann man beobachten, dass Josefs Brüder anfangen, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Dazu gehört es auch, dass sie sich zu ihrer eigenen Schuld bekennen. Wie es mit Josef und seinen Brüdern weitergeht, erfahren Sie in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu.